Guten Morgen. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag, der wegen der besonderen gesundheitspolitischen Umstände nicht in Herznach, wie gewohnt, stattfindet, sondern hier in Hunzenschwil. Mit einer kleineren Beteiligung, aber doch immerhin sehr schön. Also herzlich willkommen alle zu diesem Morgenthema: Die Weisen der Endzeit. Wer sind Sie? Die auf dem Livestream, die gerne das Skript runterladen können, die können das hier unten und an dem Bild anklicken und downloaden. Das Skript ist sehr wichtig, damit man gut folgen kann. Also es hat zu tun mit Weisheit, es hat zu tun mit Endzeit. Und darum möchte ich gleich zu Beginn ein paar Begriffe, die uns wichtig werden an diesem Morgen, erklären. Darum, auf dem ersten Abschnitt des Skripts geht es um Begriffe. Wenn wir von Endzeit sprechen, müssen wir genau definieren, wovon wir reden. Also mit Endzeit meinen wir nicht den Weltuntergang, der irgendwie nächstens bevorstehen würde. Das ist ein sektierisches Thema. Die Welt geht morgen gewissermaßen unter. Die Endzeit in der Bibel bezeichnet das Ende der langen Zwischenzeit zwischen dem ersten Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren und seinem zweiten Kommen als König. Also der letzte Abschnitt dieser langen Zwischenzeit wird in der Bibel genannt die Endzeit. Und die ist charakterisiert durch die Rückkehr des jüdischen Volkes aus aller Welt zurück ins Land der Väter. Das haben die Propheten so klar vorausgesagt. Ich habe hier auf dem Skript zum Beispiel verwiesen auf Hesekiel 38,8, wo wir die Beschreibung finden von einem noch zukünftigen Angriff eines feindlichen Reiches im äußersten Norden von Israel aus gesehen. Man kann auf dem Globus mit dem Finger von Israel hochfahren, bis in den äußersten Norden, das letzte Land. Und dann weiß man, es geht in Hesekiel 38, 39 um Russland. Rosch mit all seinen Verbündeten. Und von dieser Macht wird gesagt, in Hesekiel 38, 8, nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden, am Ende der Jahre. Und das ist ein Ausdruck für Endzeit. Es gibt Ausdrücke wie am Ende der Tage oder in der Endzeit, am Ende und so weiter. Viele Synonyme. Und hier haben wir den Ausdruck am Ende der Jahre. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Hier wird klar, am Ende der Jahre, in der Endzeit, da ist das jüdische Volk wieder zurückgekehrt auf die Berge Israels. Und das ist in unserer Zeit Realität geworden. Ab 1882, in mehreren Einwanderungswellen, ist das jüdische Volk, das heißt bisher 3 Millionen an der Zahl, aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt ins Land der Vorfahren. Und eine zweite Stelle, Joel 4, Vers 1. Je nach Bibelausgabe kann es auch 3 Vers 1 sein, aber da steht genau das Gleiche drin. Joel 4 Vers 1. Da hört man die Stimme des Messias, der als König kommen wird. Er sagt, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Die Stelle ist sensationell. Hier haben wir einen Ausdruck für Endzeit, der sehr typisch ist und immer wieder kommt in der Bibel: in jenen Tagen und in jener Zeit. Und hier wird erklärt, diese Endzeit, jene Tage, jene Zeit, das ist die Zeit, wenn das Schicksal, gewisse Übersetzungen haben die Gefangenschaft, aber besser übersetzt ist hier der hebräische Ausdruck mit Schicksal, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Und 2000 Jahre war das Schicksal von Juda und Jerusalem dieses. Das jüdische Volk wurde aus dem eigenen Land herausgerissen in einem lange währenden Prozess über alle 5 Kontinente zerstreut. Und Jerusalem kam immer mehr herunter zu einer fürchterlichen, unansehnlichen, bedeutungslosen Stadt. So war es bis ins 19. Jahrhundert der Fall. Und dann kam die Wende des Schicksals. Ab 1882 begannen Juden heimzukehren und das inzwischen verwüstete Land wurde bebaut und wieder aufgerichtet durch Kibbutzarbeit und Moschawimarbeit. Und da wurde das Schicksal Judas mehr und mehr gewendet. Und auch Jerusalems. Denn in dem Ersten Weltkrieg wurde Jerusalem durch die Engländer erobert und wurde dann gewissermaßen freigesetzt für das jüdische Volk. Noch während des Krieges haben die Engländer die Balfour-Erklärung herausgegeben und gesagt, dass sie sich einsetzen werden, dass in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte geschaffen wird. Und nach dem Krieg trat der Völkerbund, der Vorläufer der UNO, zusammen. Und die haben dieses englische Papier, die Balfour-Erklärung, zu internationalem Recht erklärt. Eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk in Palästina. Und so ist das weitergegangen. Das Schicksal wurde gewendet. Und wenn wir denken, 1948, am 14. Mai, wurde schließlich der Staat Israel ausgerufen. Es kam zwar zum totalen Krieg, aber nach dem Krieg hat das jüdische Volk noch mehr Land als vorher. Und weil die UNO damals Ostjerusalem mit dem Tempelberg außen vor gelassen hatte, das sollte nicht zum jüdischen Staatsgebiet gehören, 1948, aber im Sechstagekrieg, als Israel völlig ausgelöscht werden sollte, hat die israelische Armee Ostjerusalem und den Tempelberg erobert, sodass nach fast 2000 Jahren Jerusalem, und zwar Ostjerusalem mit dem Tempelberg, das Herzstück von Jerusalem, wieder in jüdischer Hand war. Und so sehen wir, durch die Jahrzehnte hindurch wurde das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet. Und eine weitere Wende, ganz kürzlich in der modernen Geschichte: die Amerikaner haben anerkannt, dass Jerusalem die Hauptstadt des jüdischen Volkes ist. Und andere Staaten sind bereits nachgezogen. Das gehört alles zu diesem Prozess, in dem das Schicksal Judas und Jerusalems gewendet wird. Und hier sagt der Messias in Joel 4, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn das geschieht, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen und ich werde daselbst mit ihnen rechten. Daraus wird klar, also in der Zeitepoche, in der diese Wende geschieht, das ist auch die Zeitepoche, wenn einmal der Messias hier auf der Erde sein wird und mit den Völkern gerichtlich abrechnen wird, was geschehen ist in der Zeit davor mit dem jüdischen Volk. Das heißt, ich werde mit ihnen rechten, weil sie es unter die Nationen zerstreut haben. Und das ist nach der Bibel Endzeit. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel »Leben wir wirklich in der Endzeit? 180 erfüllte Prophezeiungen«. Man kann also nachweisen, ab 1882 bis heute, 2020, sind bereits 180 Prophezeiungen über Endzeit wörtlich in Erfüllung gegangen. Wer das als Zufall abtun will, der der muss das mathematisch darlegen, wie das geht. 180 Einzelaussagen, alle in der gleichen Epoche, geschichtlichen Epoche, wortwörtlich erfüllt. Das geht leider nicht. Oder ich würde sagen, glücklicherweise nicht. Ja, denn es macht klar, in welcher Zeit wir leben. Und nun ist es also wichtig zu verstehen, dieses Thema Endzeit hat sehr direkt etwas mit uns zu tun. Und darum ist diese Frage, die Weisen der Endzeit, wer sind sie, ganz wichtig. Nun werden wir gleich mehrere Stellen lesen im Buch Daniel, wo von den Weisen der Endzeit die Rede ist. Und die werden auf Hebräisch genannt Maskilim. Also wir lernen heute auch noch ein bisschen Hebräisch. Maskilim, dieses Wort muss man sich merken. Und ich habe hier unter Punkt 2 aufgeführt, das Wort hat drei Bedeutungen. Und alle sind wichtig. Also das Im am Schluss, das ist einfach die Mehrzahlendung. Also Maskilim heißt die Weisen. Der Weise wäre Maskil. Und die erste Bedeutung, Maskilim gleich die Verständigen, die Einsichtigen. Aber zweitens bedeutet es auch die verständig, einsichtig Handelnden. Also da geht es um das ganz praktische Leben. Die setzen das, was sie eben an Weisheit im Kopf und im Herzen haben, setzen sie auch praktisch um. Darum die verständig, einsichtig Handelnden. Und drittens bedeutet das auch die verständig Machenden. Also sie haben auch einen Einfluss auf andere. Andere, die mit ihnen zu tun haben, die werden auch zu Maskilim schließlich. Sie werden verständig gemacht. Nur zur grammatischen Erklärung. Maskil ist ein Partizip auf Hebräisch und es kommt von dem Verb Hiskil. Und Hiskil heißt eben verständig sein, verständig handeln und verständig machen. Und das Wort Maskil ist ja nicht so ein unbekanntes Wort. Denn es gibt eine ganze Serie von Psalmen, die haben in ihrer Überschrift den Ausdruck Maskil. Schlagen wir auf, Psalm 32. Im Titel, und sehr wichtig, diese Titel in den Psalmen darf man nicht verwechseln mit Zwischentiteln, die in gewissen Bibelausgaben eingesetzt worden sind, um sich im Textablauf besser orientieren zu können. Nein, denn in der alten Elberfelder und auch in der Elberfelder CSV, da gibt es keine solchen hinzugefügten Zwischentitel. Aber die Titel in den Psalmen, die sind drin, weil die im hebräischen Grundtext drin sind. Die gehören dazu, die gehören zum inspirierten Wort. Also Psalm 32, Vers 1 von David, ein Maskil. Glückselig der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glückselig der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Jetzt ist es natürlich je nach Übersetzung verschieden. Manche haben versucht, das Wort Maskil zu übersetzen. Die Elberfelder hat es einfach so stehen gelassen und in der Fußnote unter anderem erklärt die Bedeutung Unterweisung. Also ein Maskil ist ein Psalm, der unterweist und der die Lesenden weise macht. Und ich habe hier auf dem Skript aufgeführt, das Wort Maskil kommt nicht nur hier im Psalm 32 vor, dann auch 42, 1, 44, 1, 45, 52, 53, 54, 55. Da haben wir eine ganze Konzentration von Maskil-Psalmen. Und dann 74, 78, 88, 89 und 142. Diese Psalmen haben ganz besondere Belehrungen, um weise zu machen. Und gerade auch eben um Weise der Endzeit auszurüsten. Hier in dem ersten Maskilpsalm finden wir die Basis, um weise zu werden. Das ist, man muss umkehren von seinem alten Leben. Umkehren von der Sünde im Leben. Und durch Bekenntnis der Sünde, David sagt hier im Psalm 32, Vers 6, ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Also das ist die Voraussetzung, um überhaupt ein Maskil werden zu können. Man muss in seinem Leben mit Sünde und Schuld aufräumen. Das ist eine ganz grundlegende Regel, hier durch Psalm 32 gegeben, und führt dazu, dass Gott einen Menschen dann auch individuell führen kann. In 32, Vers 9 steht, Gott spricht, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat, mit Zaum und Zügel, ihrem Schmuck musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Also hier sagt Gott, ich will dich führen. Und wie? Mit meinen Augen. Und ganz wichtig, wie können das Eltern, die Kinder mit den Augen führen können, bewerkstelligen? Die müssen gar nichts sagen, die müssen auch keine Strafe geben. Die können einfach das Kind anschauen und die Sache ist schon klar. Das gibt's wirklich. Nicht bei allen. Eben, es gibt manche, die sind so wie ein Ross, ein Maultier. Muss man da das Zaumzeug haben, um zu zügeln. Aber es gibt diese Beziehung von Kindern zu den Eltern, dass sie nur mit den Augen schon geleitet werden können. Aber das erfordert natürlich, dass die Kinder Augenkontakt suchen. Es funktioniert nicht, wenn man immer wegschaut, genau in dem Moment, wo man merkt, die Augen sind auf mich gerichtet. Ja, und so ist es in unserer Beziehung zu Gott im übertragenen Sinn. Wenn wirklich eine Herzensbeziehung da ist, dann kann Gott uns mit den Augen leiten. Wenn es so ist wie Hebräer 12, Vers 2, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, ja, dann ist die richtige Blickrichtung da. Und dann führt er mit seinen Augen. Und das beginnt eben mit der Umkehr. Wenn wir denken, Petrus war bereits ein wahrer Gläubiger, aber er ist schwer gefallen, indem er den Herrn verleugnet hat im Vorhof des hohenpriesterlichen Hauses. Und dann heißt es in Lukas 22, dass der Herr ihn anblickte. Er war im Palast drin, aber es gab einen Moment, wo ein Augenkontakt möglich war zwischen dem Herrn, der dort privat verhört wurde, mit Petrus draußen. Und als der Herr ihn so anschaute, brach Petrus zusammen und weinte bitterlich. Aber dort kam eine grundsätzliche Umkehr und Petrus wurde von da an ein treuer Nachfolger, eben ein Maskil. Und so könnte man also weiterfahren mit all den Psalmen hier, um zu sehen, welche Dinge ganz wichtig sind, um ein Maskil zu werden. Aber jetzt gehen wir gleich richtig ins Thema rein. Daniel 12, wo es jetzt eben um Maskilim in der Endzeit geht. In Daniel 12 wird die große Drangsalszeit erwähnt. Das sind die letzten 3,5 Jahre der Endzeit vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. In Matthäus 24 nennt der Herr Jesus diesen Zeitabschnitt, diesen allerletzten Zeitabschnitt der Endzeit vor der Wiederkunft, das Ende. und dann wird das Ende kommen. Oder in einem Vers früher, aber das Ende ist nicht sogleich. Das Ende ist die große Drangsalszeit, der letzte und schrecklichste Weltkrieg der Geschichte. Daniel 12, 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und hier steht um jene Zeit. Ja, welche Zeit ist gemeint? Es ist die Endzeit. Denn in Daniel 11, Vers 40, also gerade in den Versen davor, die direkt zusammenhängen, heißt es, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, das ist der Antichrist aus den Versen 36 bis 39, zusammenstoßen. Und der König des Nordens wird gegen ihn anstürmen und so weiter. Also Vers 40 macht klar, wir sind hier in der Zeit des Endes, in der Endzeit. Daniel 12, 1 sagt, und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Für Israel steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden, ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Nun, sehen wir also hier ganz am Schluss der Endzeit. Auf dem Skript habe ich jetzt Vers 3 hier wörtlich wiedergegeben. Und die Maskilim, auf Deutsch die Verständigen, und die Maskilim werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verschließe die Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Also hier werden die Maskilim direkt erwähnt und in dem Zusammenhang heißt es, das Buch Daniel soll ein verschlossenes Buch sein bis in die Endzeit. Aber in der Endzeit wird das Buch Daniel dann vollumfänglich verstanden werden. Und nun ist ganz wichtig, in der Endzeit wird das Buch also völlig aufgeschlossen. Und bis dahin heißt es, viele werden es durchforschen und die Erkenntnis wird sich mehren. Das heißt also, das Verständnis über das prophetische Wort wird in der Endzeit ganz vollständig freigelegt werden. Aber es sollte das Studium der Gläubigen sein, durch alle Zeiten hindurch. Viele werden es durchforschen. Aber die Erkenntnis wird bis zur Zeit des Endes immer mehr zunehmen. Und bis zur Zeit des Endes ist das Buch quasi wie ein versiegeltes Buch. Aber in der Endzeit nicht mehr. Offen. Wirklich klar, was gemeint ist. Und interessant ist jetzt dieser Ausdruck durchforschen. Gibt es Bibelübersetzungen, die sagen hier etwas von hin und her reisen? Hat das jemand hier in seiner Bibel so? Niemand? Ja, weil es gibt Leute, die nehmen diesen Vers, um zu sagen, in der Endzeit, da wird es eine Zeit des weltweiten Tourismus geben. Sie werden hin und her gehen. Ja, hast du? Hin und her reisen, ja, von China nach Europa und zurück, ja, und dann noch nach Amerika. Ja, aber das ist nicht gemeint. Yeshotetu heißt das Wort im Hebräischen, ein ganz spezielles Wort. Yeshotetu bedeutet hin und her gehen, aber eben beim Bibellesen. Hin und her gehen, ja, da liest man da, da schlägt man wieder vorne auf und dann wieder hier und dann doch ein bisschen wieder zurück. Das heißt, man vergleicht Schriftwort mit Schriftwort. Und das ist ja ein Grundsatz, um die Bibel zu verstehen. Die Bibel in sich selbst ist abgeschlossen. Die Offenbarung ist das letzte Buch, das den Kanon abgeschlossen hat. Und damit war die apostolische Zeit versiegelt. Das letzte Buch, im letzten Kapitel, warnt, wer jetzt noch etwas zur Bibel hinzufügt, so wie das später zum Beispiel ein Mann namens Muhammad wollte, mit neuen Offenbarungen, die dann nach seinem Tod aufgeschrieben wurden, das ergab den Koran, oder ein Mr. Smith, der meinte, für Amerika gibt es eine spezielle Brille mit einer speziellen Offenbarung, das Buch Mormon. Ja? Das letzte Kapitel der Bibel sagt, wer noch etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Das geht gar nicht. Also, abgeschlossen. Aber es ist so, das geoffenbarte Wort, so abgeschlossen, ist in sich selbst vollkommen genügsam. Darum sagt Petrus in 2. Petrus 1, Vers 20, dass wir zuerst dieses wissen sollen, dass keine Weissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Das bedeutet, ein einzelner Abschnitt, der erklärt sich noch nicht. Also wenn man einfach einen Abschnitt hat aus der Bibel, ist es unmöglich, den richtig zu verstehen. Warum? Weil eben ein Abschnitt Licht auf den anderen wirft. Ein Bibelabschnitt erklärt den anderen Bibelabschnitt. Und so ist es eben beim Bibelstudieren, man muss ständig hin und her gehen. Es gibt manche Leute, die gehen in eine Gemeinde, in eine Predigt, und was für sie wichtig ist, ist einfach, dass sie ruhig hier hinsitzen können, zuhören können, und sie merken gar nicht, welchen Verlust sie haben, wenn sie nicht ihre eigene Bibel mit dabei haben. Und das, was gelesen wird, auch nachlesen. Denn durch das Optische, nochmal sehen, was man hört, bleibt alles viel, viel besser haften. Und dann gibt es zwar Leute, die nehmen die Bibel mit in den Gottesdienst und lesen da mit den Abschnitt, der am Anfang einer Predigt gelesen wurde. Gut. Aber es nervt, wenn dann ständig gesagt wird, jetzt gehen wir nach Sprüche 13, Vers 20 und jetzt noch Hosea 4, Vers 6 und dann noch Offenbarung 14, 1 bis 5. Ewig dieses Blättern. Und dann wird es sowieso peinlich, dann kommt eben noch ein Vers aus den kleinen Propheten und dann raschelt es so. Da merken alle, dass man nicht weiß, wo die kleinen Propheten genau sind. Ja, aber nur so kann man wirklich Fortschritte machen in der biblischen Erkenntnis. Man muss hin und her gehen. Und genau das wird hier klar gemacht. Also die Erkenntnis wird zunehmen. Viele werden es durchforschen, indem sie eben hin und her gehen im Wort Gottes. Und die Erkenntnis wird sich mehren. Und dann habe ich noch zitiert aus dem gleichen Kapitel, hier auf dem Skript, Daniel 12, 9 bis 10. Und er sprach, geh hin, Daniel, denn die Worte sollen verschlossen und versiegelt sein bis zur Zeit des Endes. Hier wird das nochmals gesagt. Das Buch Daniel verschlossen bis in die Endzeit. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Maskilim aber werden es verstehen. Also die Maskilim, das sind die, die das Wort verstehen in der Endzeit. Und die Gottlosen verstehen es nicht. Und jetzt, wenn wir schauen, was das genau für ein Ausdruck ist im Hebräischen, in Daniel, dann ist es eben das Wort, das bedeutet ein Gesetzloser oder eben einer, der sich frech über Gottes Wort hinwegsetzt. 12, Vers 10. Das ist der Rascha. Die Mehrzahl der Reshaim. Und das ist oft übersetzt einfach mit gottloser, gesetzloser, aber es meint wirklich den Menschen, der skrupellos, das heißt ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sich über Gottes Wort hinwegsetzt. Und dieses Wort ist so wichtig. Zum Beispiel nur schon im Buch der Psalmen. Dort haben wir im ersten Psalm den Kontrast zwischen dem Gerechten und dem Rascha, eben dem Gesetzlosen, der sich eben über Gottes Gesetz und über seine Gebote hinwegsetzt. Ich lese Psalm 1, Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen. Das ist das Wort Rascha, Mehrzahl, Reshaim. Und da können wir sagen, das ist also der Kontrast zu Maskilim. Das sind die Reshaim, die, die sich über Gottes Wort hinwegsetzen. Und die Maskilim, das sind die, die Gottes Wort lieben und es erforschen wollen. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gesetzlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Da haben wir im Prinzip auch schon den Gegensatz zwischen dem Rascha, dem Gesetzlosen, und dem Maskil. Und der Maskil ist eben gekennzeichnet durch seine Liebe zum Wort Gottes. Wenn er nicht schlafen kann, dann zählt er nicht Schäfchen, sondern dann denkt er zum Beispiel über Gottes Wort nach. Der über sein Wort nachsinnt, Tag und Nacht. Und auch im Tagesablauf, natürlich nicht dann, wenn man sich beruflich konzentrieren muss. Das geht natürlich gar nicht, dass man sich dann auf etwas anderes konzentriert. Dann muss man die Arbeit gut machen. Aber es gibt Zwischenzeiten, wo man mit seinen Gedanken wieder sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und auch über das, was man gehört hat, nachdenkt. Und so kann man auch ohne Bibel in der Hand das, was Jeschotetu meint, machen. Hin und her gehen. Und plötzlich gehen einem wieder neue Zusammenhänge und Gedanken im Wort auf. Ja, und darum also dieser Kontrast, Daniel 12, kommen wir zurück zum Skript. Keine der Gottlosen, also keine der Reshaim, werden es verstehen. Die Maskilim aber werden es verstehen. Und was jetzt hier noch auffällt, ist, ein Kennzeichen der Maskilim, Vers 10, ist hier, viele werden sich reinigen und weismachen und läutern. Also die Maskilim, die räumen in ihrem Leben auf. Die lassen Sünde nicht einfach stehen. Machen wir wieder den Link zu Psalm 32, ein Maskil. Glückselig der, dessen Sünde vergeben. Ja, das sind die, die in ihrem Leben aufräumen, denen es um persönliche Reinheit im Leben geht. Reinigen, weismachen, läutern, dreifach wird das hier ausgedrückt. Übrigens, das ist der Grund, warum die Leute damals in Qumran, in dieser abgesonderten Gemeinschaft am Toten Meer, die dort die Heilige Schrift studierte in der Wüste, und natürlich zum Lebensunterhalt auch in der Wüste arbeitete. Und diese Leute haben auch die Schriftrollen, ihre Schriftrollen in Höhlen im Umfeld später untergebracht. So wurden dann 1947 die Handschriften von Qumran gefunden. Nun, diese Gemeinschaft trug weiße Kleider. Die haben sich also vom übrigen Judentum so abgesetzt oder hervorgetan, sie trugen weiße Kleider. Und das haben sie gemacht aufgrund von Daniel 12. Viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Da haben sie sich auch weiß gekleidet. Übrigens, aus dem geht auch hervor, dass Johannes der Täufer nicht verbunden war mit der Gemeinschaft von Qumran. Denn Johannes der Täufer, sagt uns Markus 1, der trug einen Kamelhaarmantel. Er hätte weiße Kleider tragen müssen, wenn er quasi in Gemeinschaft gestanden wäre mit der Gemeinschaft von Qumran. Also die haben das ein bisschen zu wörtlich genommen. Es geht hier um den moralischen Zustand, sich reinigen, weismachen, läutern. Und da haben wir also einen Zusammenhang zwischen persönlicher Reinheit und biblischer Erkenntnis. Und das führt uns auf dem Skript zum nächsten Punkt. Daniel und seine drei Freunde. Vorbild der Maskilim in der Endzeit. Schlagen wir auf, Daniel 1. Muss ich jetzt nicht genieren, wenn es raschelt. Das ist schon recht. Aber es hört ja dann wieder auf. Und da lesen wir etwas über die Wegführung der Juden im Jahr 606 durch die babylonische Armee von Nebukadnezar. Ich lese ab Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear. Das ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak. In das Haus seines Gottes. Das ist das Haus von Marduk, dem Stadtgott von Babylon. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israel sowohl vom königlichen Samen als auch von den Vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge. Und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda, Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen und er nannte Daniel Beltsatzar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego. Zunächst bis hierhin. Es gab also eine erste Wegführung von Juden in die Gefangenschaft nach Babylon. Und unter diesen Weggeführten waren auch junge Leute aus adligem Geschlecht. Und dazu gehörte Daniel und seine Freunde. Und dann haben wir also hier in Vers 4, das ist der Vers, den ich hier auf dem Blatt auch nochmals zitiert habe, nach der alten Elberfelder, an welchen keinerlei Fehl wäre und schön von Ansehen und unterwiesen in aller Weisheit. Und dabei unterwiesen steht Maskilim. Man achtet also darauf, dass das weise junge Leute wären. Und die sollten dann eben 6 Semester an der Hochschule in Babylon studieren, zwangsweise. Also hier in der Bibel steht 3 Jahre, aber das ist ja dasselbe. Studieren und dann in Staatsdienste gestellt werden. Und sie sollten auch innerlich entwurzelt werden. Darum wurden ihre jüdischen Namen, die an den Gott der Bibel erinnerten, wurden ersetzt durch babylonische Namen, die in Verbindung standen mit den Göttern Babylons. Ja, und einer dieser Weggeführten aus adligem Geschlecht war Daniel. Die mussten also unwahrscheinlich schön sein, also nicht hübsch. Das ist nicht das Gleiche. Schön ist, wenn kein Makel da ist. Hübsch ist man auch, wenn gewisse Dinge nicht ganz stimmen, also in Proportion oder so. Aber die sollten perfekt sein, keinerlei Fehl, schön von Ansehen und dann dazu noch intelligent. Also schön und gescheit. Ja, manchmal gibt es nur das eine oder das andere. Und wir wissen aus den Inschriften aus Babylon, dass eben diese äußerliche Erscheinung, dass das ganz wichtig war. Nun, Daniel hat das ja nicht gesucht. Jetzt war einfach schön. Und die haben auch untersucht, ob die eben intelligent sind. Und maskulin bedeutet ja solche, die unterwiesen sind. Und dieser Jugendliche, Daniel und seine Freunde, die konnten schreiben. Nicht wahr? Analphabetismus war ja im Nahen Osten weit herum verbreitet. Aber es gab ein Volk, das sich auszeichnete durch eine ganz andere Rate von Schreibfähigkeit und Lesefähigkeit als die anderen Völker. Das können wir heute archäologisch belegen. Zum Beispiel, man hat über 1000 Siegel gefunden aus der Zeit zwischen 1000 und vor Christus und 500 vor Christus. Das ist gerade so die Zeit der Könige und das ist die Zeit, in der Daniel hineinfällt. Hier sind wir im Jahr 606. Ganz viele Siegel und diese Siegel wurden ja gebraucht, um eben Güter, Handelsgüter zu versiegeln und ganz genau zu bestimmen, wer Besitzer ist. Ja? Und was auffällt bei den Nachbarnvölkern im Libanon, Jordanien, Syrien, Jordanien und auch südlich von Israel, da findet man nicht diese Schreibfähigkeit wie in Israel. Darum, man findet im Vergleich zu Israel sehr wenig Siegel. Und bei Israel so viel. Warum? Das weist darauf hin, dass das Lesen und Schreiben im Alltag eine wichtige Rolle spielte. Und was war wohl die Motivation Israels? Dass Leute allgemein lesen und schreiben konnten. Das war eben, weil sie die Heilige Schrift hatten. Das Alte Testament. Und das war eine Motivation, um eben das Wort Gottes lesen zu können. Und ein Nebeneffekt ist, dann kann man natürlich das Schreiben und Lesen auch im Alltag und auch beim Handeln, beim Geschäft machen, anwenden. Das ist aber eine sekundäre Auswirkung von dem Interesse für die Bibel. Und dieser Daniel war vertraut mit den Schriften des Alten Testaments. Und das hat man festgestellt, das ist eine gute Basis. Und jetzt können die noch eine andere Schrift lernen. Und zwar wird hier gesagt, dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Das gehörte zu diesem dreijährigen Studium. Also Keilschrift lernen und die babylonische Sprache. Die babylonische Sprache ist zwar als semitische Sprache verwandt mit Hebräisch, aber sie ist viel komplizierter. Also ich musste beim Lernen der babylonischen Grammatik für ein Verb etwa 1000 verschiedene Formen memorisieren. Für ein Verb. Also gehen, ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen und so weiter, ja. Und was haben wir im Deutschen? Rund 30 Formen und der Rest wird mit haben und sein umschrieben. Aber im Babylonischen gibt es gegen 1000 kompakte, man sagt synthetische Formen. Und dann kommt noch dazu, die Schrift selber ist auch viel komplizierter als die hebräische Schrift. Hebräisch ist so fantastisch, mit 22 Zeichen kann man alles schreiben. Darum hat Gott diese Schrift gewählt, als er Israel die Tora gab, zunächst die 10 Gebote und dann die 5 Bücher Mose. Die waren von Gott geschrieben in dieser Buchstabenschrift. 22 Zeichen, das war schon ein Programm. Lesen und Schreiben sollte eigentlich zugänglich sein für alle Leute. Nicht nur für Berufsschreiber. In Ägypten war man anderer Meinung und auch eben in Babylon. Die Schrift muss kompliziert sein, damit das dumme Volk nicht lesen kann und nicht versteht, was wir machen. Ja? Und darum, die ägyptische Schrift, die ist so aufgebaut, also die Hieroglyphenschrift. Es gibt Zeichen, die bezeichnen einen Laut, zum Beispiel T, L, M, könnte sagen Buchstabenschrift. Dann gibt es Zeichen, die bedeuten eine Silbe, also G, Hen, zwei Silben, G, eine andere Silbe, Hen. Ein Zeichen bezeichnet eine Silbe und es gibt Wörter, die bezeichnen ganze Wörter. Also so wie im Chinesischen. Ja? Und die sind aber normalerweise in Texten gemischt. Die alten Ägypter hätten also schreiben können, ganz einfach, nur mit Buchstaben. Und dann hätte das Volk das auch schnell gelernt. Ich war, bei uns ist das auch so. Kinder, bevor sie in den Kindergarten gehen, die, je nachdem können die schon Briefe schreiben an die Großmutter. Und wenn sie einen Buchstaben nicht wissen, gehen sie zu den Eltern und Geschwistern. Du sag nochmal, wie macht man denn den N? So, ah. Und das sind keine Genies. Das hat mit dem nichts zu tun, sondern die werden einfach durch die Geschwister gefördert. Und die sind nicht Genies, sondern die Schrift ist so einfach. Das ist der Punkt. Es ist so einfach, diese Schrift. Aber eben 600 Zeichen musste man kennen, um Hieroglyphentexte zu lesen. Und die Keilschrift in Babylon, um die geht es jetzt hier, da muss man auch etwa 600 Zeichen kennen, um Texte zu lesen. Ich musste also all diese Keilschriftzeichen lernen. Die bezeichnen immer eine Silbe. Also zum Beispiel Nebukadnezar, babylonisch Nabuchodonosor, schreibt man Nabuchodonosor. Das ist all diese Zeichen immer für eine Silbe. Das musste er lernen. Also, seine Vorbildung aus Israel war die Basis dann für diese säkulare Bildung in Babylon. Und die haben geschaut, welche dieser Jungs sind maskulin. Und Daniel hatte also von zu Hause mitgebracht eine biblische Bildung. Und das war eben auch eine Herzensbildung durch das Wort Gottes. Und das sehen wir dann auch gleich im nächsten Vers, Daniel 1, Vers 8. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Daniel kam so alleine nach Babel, ohne Mami und Papi. Und jetzt sollte er da in diese Schule, und das bedeutete eine ganz besondere Ehre, die durften am Königstisch von Nebukadnezar, dem mächtigsten Mann damals der Welt, essen. Und Daniel sah, das gibt ein Problem. Der Wein wird vorher den Göttern Babylons vorgesetzt. Und das Fleisch genauso. Und zwar hat man das immer so gemacht, das wurde zuerst den Götterfiguren vorgesetzt, so wie man das in Thailand macht mit irgendwelchen Softdrinks und so weiter heute, oder eine kleine Schale mit Reis wird den Götzenbildern vorgesetzt. Das haben die Babylonier damals auch gemacht, allerdings dann einen Vorhang gezogen. Und sie haben die Götter eine Zeit lang das geistig genießen lassen. Also die haben nicht behauptet, nachher sei das dann weggegessen. Sondern hätte man das Fleisch auf die Waage getan vorher, genau das gleiche Gewicht wie nachher. Ja? Das war kein Problem für die Babylonier. Die Götter haben das geistig genossen. Aber nachher geht das auf den Königstisch. Und alle, die da essen, die drücken ihre Gemeinschaft mit den Göttern von Babylon aus. Das ist der Sinn von Götzenopferfleisch. Und Daniel hatte keine Eltern, die sagten, Daniel, das machst du aber nicht in Babylon. Nein, er war auf sich gestellt. Aber es heißt hier in Vers 8, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Das war seine Entscheidung im Herzen. Da mache ich nicht mit. Aber er wusste keinen Ausweg. Und dann heißt es in Vers 8b, und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Der hat sich also an einen Beamten gewendet, möchte das nicht essen. Das brauchte einigen Mut. Ja, hätte sich ja sagen können. Also ich setze mich dann einfach mal an den Tisch und vielleicht macht Gott, dass der mich dann fragt, möchtest du wirklich dieses Fleisch essen? Du bist doch aus Judäa. Das macht man doch dort nicht. Ja, aber der hätte das nie gefragt. Daniel musste den ersten Schritt tun und sagen, ich habe ein Problem, ich kann das nicht essen. Und dann heißt es, dass Gott in dem Moment von seiner Seite her gehandelt hat. Also Daniel tut zuerst den Schritt und erst dann handelt Gott. Vers 9, und, das zeigt die Folge, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte ihr sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Also, er sagt, das ist ein Problem für mich. Wenn ihr jetzt kein Fleisch esst, also auf diese Kalorien mit Fleisch verzichtet und nur Gemüse esst, das nicht den Göttern vorgesetzt worden war, dann werdet ihr abnehmen. Also das Ideal war nicht jemand mit Anorexie. Anorexie, ja? Das war nicht Magersucht, war nicht das Ideal, sondern eine gesunde Erscheinung. Und er sagt, wenn ihr dann plötzlich so abgemagert aussieht, dann werde ich geköpft. Also es zeigt, wie wichtig das Thema Schönheit war am babylonischen Hof. Also absolut da oben und dann noch eben Gescheitheit. Aber es war so gefährlich. Er sagt, das ist ein Problem. Und Daniel sagt, machen wir doch ein wissenschaftliches Experiment. Also er sagt nicht wissenschaftliches Experiment, aber es ist genau das. Er sagt, gib uns 10 Tage Zeit, nur Gemüse zu essen und nachher vergleichst du uns wieder mit den anderen jungen Leuten. Und dann kannst du dein Urteil fällen. Und das hat der wirklich gemacht. Also Gott hat bewirkt, weil Daniel wirklich sich bemüht war. Ich möchte mich in meinem Glaubensleben nicht irgendwie verunreinigen. Das würde die Gemeinschaft mit Gott unterbrechen. Das geht gar nicht. Und dann hat Gott ihm auch Gelingen gegeben, dass ein ganz spezieller Weg gefunden wurde. Aber es ist wichtig, er hat die Initiative ergriffen und tatsächlich nach 10 Tagen war es dann so, dass sie besser aussahen als die anderen. Also das ist natürlich für Jungs schon herausfordernd. Das heißt also, die mussten so viel Gemüse essen, dass das dem entsprach, was die mit ihren Fleischkalorien plus Gemüse hatten. Also mit einer umfassenden, gesunden Ernährung, ja, die wirklich alles beinhaltete, der mussten sie entgegentreten mit Gemüse. Und eben wären das Mädchen gewesen, das wäre noch einfacher, ja. Die mögen oft mehr so Gemüse, viel Gemüse und Salat und ja. Aber eben, das waren Jungs und er war so motiviert. Wichtig ist, dass dieses Experiment gelingt, dass der Test nach 10 Tagen gelingt. Und dann hat das funktioniert. Also, wir sehen dann in Vers 15, und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Äußeres besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihr Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Aber was fällt nun auf? Daniel war ein Maskil. Von seinen Eltern her biblisch unterwiesen, aber das hat er nicht einfach so äußerlich übernommen. Und das zeigt, wenn ein Teenager ohne Mami und Papi hinsteht und sagt, das esse ich nicht, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dann gibt Gott Gnade und Gelingen. Und was geschieht nachher? Vers 17. Und diesen vier Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichter und Träume. Und schließlich wird sogar gesagt, dass sie dann den anderen Schriftgelehrten nach ihrem Studium 10-mal überlegen waren. Also, er war weise und diese Weisheit hat dazu geführt, dass er sein Leben rein erhielt. Und diese Reinheit hat Gott belohnt, indem er ihnen wieder Weisheit gab. Und so geht das jetzt durchs ganze Buch Daniel. Jetzt können wir zu Kapitel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist wie eine Spirale. Also die Weisheit führt zu Reinheit im Leben. Und diese Reinheit wird beantwortet mit Weisheit. Und diese Weisheit führt dazu zu Treue, zu weiterer Treue. Und das wird wieder beantwortet mit Weisheit. Und das geht so bis ins hohe Alter von Daniel. In Kapitel 9 wird ihm nochmals Weisheit gegeben, aber das war fast 70 Jahre später. Das ganze Leben hindurch geht das. Reinheit, Weisheit. Weisheit führt zur Reinheit. Und es ist eine wunderbare Spirale und zeigt eben, dass die wahre Art von Weisheit, die führt eben zu praktischen Auswirkungen, zu Reinheit im Leben. Das müssen wir unterscheiden, können wir aufschlagen. 1. Korinther 8. Dort zeigt der Apostel Paulus, es gibt auch eine falsche Erkenntnis. Eine falsche Weisheit. 1. Korinther 8, Vers 1. Es geht jetzt da auch gerade um das Thema Götzenopfer. Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Ja, hier macht der Apostel Paulus klar, Erkenntnis macht jemanden hochmütig und stolz und aufgeblasen. So wie ein Frosch, der sich richtig aufblasen kann. Die Erkenntnis bläht auf, Liebe aber erbaut. Und in diesem Sinn gibt es heute viele Stimmen, die sagen, Lehre trennt, Liebe eint. Also, was soll man sich da groß um biblische Erkenntnis und um Lehre kümmern? Es geht um die Liebe. Die Liebe ist auch wirklich wichtig, ja? 1. Korinther 13 macht das so klar. Aber die Ausspielung ist falsch. Schauen wir mal weiter. In Vers 2 muss man weiterlesen. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also einfach erkennen, Information sammeln, das ist nicht die wahre Erkenntnis. Das macht stolz und eingebildet. Aber hier wird gesagt, so hat man noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Man soll also erkennen. Aber wie? Wenn jemand Gott liebt. Also die wahre Erkenntnis kommt aus einer Liebe zu Gott und zu seinem Wort heraus. Und diese Art von Erkenntnis, die führt dann eben zu praktischer Reinheit und Treue. Und die wird von Gott wieder mit neuer, wahrer Erkenntnis belohnt. Also es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen einfach intellektuell Wissen, Information im Kopf haben und dieser Erkenntnis, bei der es um eine tiefe, echte Liebe zum Herrn geht. Und diese Liebe zum Herrn wird bewiesen eben durch das Einhalten seines Wortes. Können wir dazu noch lesen aus Johannes 14. Da macht der Herr Jesus seinen Jüngern Folgendes klar. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also man kann nicht einfach reden von Liebe und Liebe ist wichtig und Liebe eint und so weiter. Ja, was für eine Liebe? Die Liebe, die sich zeigt dadurch, dass wir Gottes Wort, und zwar geboten, das meint die konkreten Anweisungen für die Gläubigen, dass man gehorcht, das tut, das einhält. Das zeigt die wahre Liebe. Und dann sagt der Herr Jesus weiter in dem Vers, wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Dann gibt es eben Erkenntnis von Gott her, wenn man eben so den Gehorsam gegenüber dem Wort beweist, dann gibt er sein Licht. Und das ist dann eben die wahre Erkenntnis. Und jetzt schauen wir auf dem Skript. Da habe ich versucht darzustellen, diese Spirale. Erkenntnis führt zu Treue und Reinheit. Das führt wieder zu Erkenntnis. Das führt wieder zu Treue und Reinheit. Das führt zu Erkenntnis. Und das geht eben bei Daniel bis ins hohe Alter so. In Daniel 9, Vers 13, schauen wir noch nach, bevor wir dann Pause machen. Da sind wir im ersten Jahr von Darius dem Meder, 9, Vers 1. Das ist das Jahr 539 vor Christus. Also seit 606, Daniel 1, 1, sind ein paar Jährchen vergangen, nicht wahr? Und da lesen wir in Vers 13, Daniel betet, so wie es im Gesetz Mose geschrieben steht, ist all dieses Unglück über uns gekommen. Und wir flehten den Herrn, unseren Gott, nicht an, dass wir von unseren Missetaten umgekehrt wären und Einsicht erlangt hätten für deine Wahrheit. Und so hat Gott, oder so hat der Herr über das Unglück gewacht und es über uns kommen lassen. Also Daniel betet hier und macht sich mit dem ganzen Volk Gottes eins und sagt, das stimmte für ihn persönlich ja nicht, aber für das ganze Volk. Und er macht sich eins, wir haben gesündigt und wir haben verkehrt gehandelt und sind nicht umgekehrt, damit wir Einsicht erlangt hätten für deine Wahrheit. Er hat das aber gemacht. Und wir sehen jetzt im Weiteren, nach diesem Gebet kommt der Engel Gabriel zu ihm und gibt ihm Licht über die Prophetie der 70 Jahrwochen. Und ohne dass man diese Prophetie über die Jahrwochen versteht, kann man die gesamte Prophetie der Bibel nicht richtig verstehen. Also wer sagt, ich verstehe das nicht, der versteht auch den Rest nicht. Und genau das wird ihm jetzt hier auf sein Beten hin als alter Mann hier mitgeteilt. Und zwar lesen wir in Vers 23, im Anfang deines Flehens ist ein Wort ausgegangen und ich, also Gabriel, bin gekommen, um es dir kundzutun, denn du bist ein Vielgeliebter. So merke auf das Wort und verstehe das Gesicht. 70 Jahrwochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt. Das ist ein Befehl an Daniel, er soll das verstehen. Und dann in Vers 25, so wisse denn, und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wieder aufzubauen und wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Auch hier der Befehl, so wisse denn und verstehe. Also es ist ein Befehl an Daniel, das zu wissen, das zu begreifen. Und ich habe hier auf dem Skript hingeschrieben, in Daniel 9, 13 ist es das Wort Hiskil, um Einsicht zu erlangen in die Wahrheit. Und dann Daniel 9, 22, da ist es auch Hiskil, Verständnis zu lehren. Und hier Daniel 9, 25, auch Hiskil, wenn er sagt, verstehe. Veteda, vetaskel, so steht es im Hebräischen. Taskel ist Begreife von Hiskil, verstehe. Ein Befehl. Und Daniel hat wieder verstanden. Also so ist diese Spirale durch das ganze Leben hindurch gegangen. Er hat immer mehr Verständnis bekommen. Und was wir eben hier sehen, die Befehlsform ist wichtig. Gott befiehlt, verstehe. Das ist nicht einfach fakultativ. Gott will unbedingt, dass wir alle maskilim werden und maskilim sind. Wir fahren weiter. Und zwar müssen wir noch eine wichtige Stelle anschauen in Daniel 11, wo das Wort maskilim nochmals vorkommt. Eben, wir haben gesehen, Daniel ist gewissermaßen der Prototyp eines Weisen der Endzeit. Und er musste dieses Endzeitbuch schreiben. Und er spricht über die Maskilim, die Weisen in der Endzeit, in Daniel 12. Aber auch schon in Daniel 11 wird das Wort verwendet. Und zwar lese ich dort in Daniel 11 ab Vers 32. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Ich erkläre ganz kurz den Zusammenhang. In Daniel 11, Verse 1 bis 35, haben wir alles erfüllte Prophetie. Und zwar ab der Zeit von Daniel wird hier die rote Linie durchgezogen, prophetisch, bis in die Zeit der Makkabäer. Das war eine Erweckungsbewegung im zweiten Jahrhundert vor Christus. Und dann, ab Vers 35, springt die Prophetie in die Endzeit. Ab Vers 36 wird die Endzeit beschrieben, bis zum Ende von Kapitel 12. Und jetzt ist es so, in Daniel 11, da sind etwa 150 Prophezeiungen zu finden, die sich alle wortwörtlich erfüllt haben. Nachweislich. Ich habe ein Buch geschrieben über Daniel, Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Und dort habe ich insgesamt über 200 erfüllte Prophezeiungen behandelt aus dem Buch Daniel. Und natürlich alle diese 150 hier. Und zwar wird da auch detailliert Generation um Generation beschrieben. Und man konnte also bei der Erfüllung so mitlesen, oh, jetzt sind wir an diesem Punkt. Hätte es die Verszählung schon gegeben, aber die kam ja erst im Mittelalter, hätten die sagen können, oh, das ist jetzt genau Vers 10, was in Erfüllung gegangen ist. Ha, jetzt sind wir schon bei Vers 11. Also wirklich so detailliert, alles in zeitlicher Reihenfolge ist da aufgeführt bis in die Zeit der Makkabäer. Und das war eine Zeit, in der der syrische König Antiochus Epiphanes gegen das jüdische Volk wütete und massenweise Leute abgeschlachtet hatte. Er hat auch den Tempel verunreinigt. Er ließ ein Schwein schlachten und sein Götzenbild mit seinen Gesichtszügen, das Zeus darstellte, auf dem Tempelplatz aufstellen. Das ist dieser Gräuel der Verwüstung, der da in Daniel 11, 31 vorausgesagt worden war. Und dann wird gesagt, er wird gottlos, er wird die Gottlosen durch Schmeichelei zum Abfall verleiten. Er hat sich mit den Liberalen in Israel damals verbündet und hat die gut behandelt, während all die, die an der Bibel festhalten wollten, die hat er massiv verfolgt. Es gab Todesstrafe auf Beobachtung des Sabbats, auf Beschneidung der Kinder, auf Besitz von heiligen Schriften. Es war furchtbar. Also die einen hat er eben zu Abfall von dem Gott Israels und von der Bibel verleitet durch Schmeichelei, und die anderen hat er grauenhaft verfolgt. Und dann hat sich ein Mann, ein Priester namens Mattathias, gesagt, das geht nicht. Ich mache den Widerstandskampf gegen Syrien. Mit seinen 5 Söhnen, man hat sie später genannt die Makkabäer, hat er den Widerstand aufgenommen und hat so große Erfolge gehabt, dass schließlich immer mehr sich dieser Familie angeschlossen hat. Und das gab dann eine große Bewegung, und das war eine Erweckungsbewegung damals. Und die konnten schließlich die Syrer aus dem Land hinauswerfen. Und genau darum geht es hier in Vers 32 von Antiochus Epiphanes. Und diejenigen, welche gottlos handeln gegen den Bund, wird er durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Da sehen wir die Liberalen, das sind die Gottlosen, die Reschaim, ja, wie wir das schon gehabt haben. Das Gegenteil von Maskilim. Und dann heißt es aber in Vers 32 in der Mitte, aber das Volk, welches seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Und die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen, aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hülfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Also hier haben wir zweimal den Ausdruck Maskilim. Ich habe das ja auch auf dem Skript hier zitiert, die Verse 33 bis 35, und herausgestrichen, wo steht Maskilim. Die Maskilim des Volkes werden die vielen unterweisen. Also, viele sind damals ums Leben gekommen, aber schließlich gelang es den Makkabäern, die syrische Besatzungsmacht aus dem Land hinauszuwerfen, den Tempel wieder zu reinigen, den Gottesdienst wieder einzurichten. Und dieser grandiose Erfolg, ausgehend von einer Familie, von einem Mann, der sich gesagt hat, das darf nicht sein, dass der Name Gottes auf diese Art geschmäht wird, ist ein so gewaltiger Sieg entstanden. Und hier in der Prophetie wird dieser Sieg so beschrieben: Wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Warum heißt es hier eine kleine Hilfe? Das ist relativ. Denn in den weiteren Versen, wo es dann um die Endzeit geht und wie Israel schließlich aus der großen Drangsal herausgerettet wird, wenn Jesus Christus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Das ist die große Hilfe. Und das, was damals geschah bei den Makkabäern, ist im Vergleich zu dem, was geschehen wird, eine kleine Hilfe gewesen. Und übrigens, die Septuaginta hat das übersetzt, die älteste griechische Übersetzung, mit eine kleine Kraft. Und das ist eben genau der Bezug in Offenbarung 3, wo der Herr Jesus zur Gemeinde von Philadelphia spricht, zu dieser treuen Gemeinde, die das Wort festhält, da sagt er zu ihnen, du hast eine kleine Kraft. Ja, aber das ist nicht eine verächtlich kleine Kraft, sondern das ist eine kleine Kraft im Vergleich zu dem, was dann kommen wird, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheint. Und schon vorher, wenn er zur Entrückung der Gemeinde erscheint. Das ist also alles relativ. Und da besteht also ein direkter Zusammenhang mit dieser kleinen Kraft und dem Sendschreiben an Philadelphia, das eben effektiv Weise der Endzeit beschreibt, die das Wort Gottes festhalten und den Namen des Herrn Jesus festhalten. Ja, aber ich wollte eben hier noch betonen, in Vers 33, wenn es heißt, und die Maskilim des Volkes werden die vielen unterweisen. Ja, wir haben doch gesehen, drei Bedeutungen. Maskilim heißt die Verständigen. Zweitens, die verständig Handelnden. Drittens, die verständig Machenden. Und da ist es genau in diesem Sinn. Die Maskilin des Volkes werden die vielen, das ist die Masse des jüdischen Volkes, unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und dann ein zweites Kennzeichen, nebst dem sie unterweisen andere, machen andere weise. Vers 35, und von den Maskilim werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen. Auch da sehen wir den Zusammenhang wieder mit der Reinheit. Also genau gleich wie dann in Kapitel 12 für die Endzeit, wo wir das doch genauso hatten, diese Reinheit in Vers 10, 12 Vers 10, viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Also auch da wieder der Zusammenhang, auch bei den Makkabäern, zwischen persönliche Reinheit und Weisheit. Und es ist ja manchmal die Frage, wenn man irgendwo ein Missionswerk sieht, wo großer Segen geschieht, ist das ein Beweis, dass die auf dem richtigen Weg sind? Und man muss gerechterweise sagen, nicht unbedingt. Man hat nämlich schon erlebt, dass ein nicht bekehrter, liberaler Pfarrer gepredigt hat und jemand ist zum Glauben gekommen. Aber durch das Wort. Nicht, weil er liberal war. Aber das Wort hat in sich, unabhängig von dem, der es verkündigt, eine Kraft und wirkt Segen. Und da hätte ja niemand sagen können, ja, seht ihr diese Segensauswirkung? Da kommt ja jemand zum Glauben durch diesen liberalen Pfarrer. Das ist kein Beweis, dass der auf dem richtigen Weg ist. Also Segen an sich ist noch nicht der Beweis, dass jemand auf dem richtigen Weg ist. Aber wenn die Erkenntnis ganz biblisch ist und wirklich dem Wort entspricht und auch das Leben ein Leben ist, wo man sich um Reinheit und um echte Hingabe an den Herrn bemüht, da sehen wir, dass Da ist die Einsicht, die Weisheit, ein Beweis, dass der Herr mit ihnen ist. So eben bei den Maskelim, bei den Makkabäern und so dann auch in der Endzeit, in Daniel 12, und so war es bei Daniel. Seine Einsicht war der Beweis, dass er auf dem richtigen Weg war. Und nun habe ich auf dem Skript, auf der zweiten Seite, noch den Titel Der Messias, das vollkommene Vorbild der Maskilim. Und dazu müssen wir aufschlagen Jesaja 53, das berühmte Kapitel über den leidenden Messias, das ja bekanntlich schon ein bisschen vorher beginnt, nämlich in 52, Vers 13. Übrigens bei der jährlichen Torah-Lesung nach dem Haftarah-Verzeichnis weltweit in allen Synagogen weiß man genau, an welchem Sabbat welcher Abschnitt aus den fünf Büchern Mose gelesen wird. Und zwar so, dass man in einem Jahr kommt man durch alle fünf Bücher Mose, durch die ganze Torah hindurch. Und in dem Haftarah-Verzeichnis werden auch noch Kapitel hinzugefügt aus den Propheten, die genau zugeordnet sind für die Kapitel der Tora. Und wenn man da eben in 5. Mose ist, kommt dann der Sabbat, wo man liest Jesaja 52 bis Vers 12. Und dann am nächsten Sabbat kommt dann die Fortsetzung in 5. Mose und die Prophetenlesung geht weiter mit 54 Vers 1. Also genau dieses Kapitel über den leidenden Messias ist ausgeklammert. Und darum Juden, die so in orthodoxer Manier jeden Sabbat in die Synagoge gehen, die kennen Jesaja 53 auf diese Weise nicht. Das geht nur durch persönliches Bibelstudium, dass man dann auf das Kapitel kommt. Und darum schlägt es total ein, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt und nur den Tipp gibt, lies Jesaja 53, ab 52, Vers 13. Und in jeder Rabbinerbibel steht daneben die aramäische Übersetzung und dort steht bei 52, Vers 13, siehe, mein Knecht, und da wird eingefügt im Aramäischen, der Messias, wird einsichtig handeln und wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Hier wird der Messias beschrieben. Aber bevor der Geist Gottes die furchtbaren und tiefen Leiden des Erlösers für unsere Sünden beschreibt, beginnt er, indem er unseren Blick auf den Sieg des Messias wirft. Drei Stufen. Er wird erhoben aus dem Grab am dritten Tag und erhöht werden in der Himmelfahrt 40 Tage später und sehr hoch sein, sein Sitzen zu Rechten auf dem Thron Gottes. Und nun, von ihm, dem Messias, heißt es als Übersicht über sein ganzes Leben, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und das ist das Wort Hiskil, wovon eben Maskil das Partizip ist. Und da kann man also dreifach übersetzen. Siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Das ist die Einsicht des Herrn Jesus. Wenn man die Evangelien einmal liest, nur auf das hin, wo man überall sieht, diese wunderbare Erkenntnis des Herrn Jesus. Und das beginnt ja schon als ganz kleines Kind, heißt es, er nahm zu an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Als ganz kleines Kind, Lukas 2. Aber dann in Lukas 2 wird er beschrieben als der Zwölfjährige im Tempel unter den Lehrern. Und es heißt, er war da und sie befragten ihn und er befragte sie. Das ist ganz ungewöhnlich. An Festtagen durfte man auf dem Chel, das ist die Terrasse südlich vom innersten Vorhof, durfte man den großen Rabbinern des Sanhedrins, die dann frei hatten, biblische Fragen stellen. Und die haben beantwortet. Aber die haben also offensichtlich gemerkt, niemand kennt die Bibel so wie dieser Zwölfjährige. Und darum haben sie ihm begonnen, Fragen zu stellen. Das ist die Situation. Und wenn wir auch die Evangelien weiterlesen, wie der Herr Jesus mit den Menschen gesprochen hat und in jeder Situation genau das richtige Wort und diese Einsicht, dieses Verständnis des Wortes, diese Weisheit und Erkenntnis, das ist die Illustration von, siehe, mein Knecht wird einsichtig sein. Aber wir wissen, wir können auch übersetzen, einsichtig handeln. Und so können wir die Evangelien lesen, darauf hin, wie der Herr Jesus gehandelt hat. Und alles war von dieser Weisheit Gottes, von seiner Weisheit geprägt. Und drittens heißt es aber auch, verständig machen. Wir können also übersetzen, siehe, mein Knecht wird verständig machen. Und denken wir an die Jünger, die so oft Dinge nicht verstanden. Und der Herr war geduldig und hat sie weitergeführt und weitergeführt und weitergeführt. Und wie er eben mit einer samaritanischen Frau am Brunnen gesprochen hat, sie hat ziemlich gar nichts gewusst. Und dann erkennt sie den Messias. Wie er Menschen weise gemacht hat, oder selbst ein ganz Gescheiter, Nikodemus, Johannes 3, wirklich einer mit Blitzkarriere, Mitglied des Sanhedrins, der kommt, wir wissen, das gehört zu seinen ersten Worten, wir wissen. Und dann spricht der Herr Jesus über Wiedergeburt und er sagt, ja, wie kann ein Mensch von neuem geboren werden? Kann er etwa in den Leib seiner Mutter zurückkehren? Und der Jesus gibt Antwort. Und er sagt ihm zwischendurch auch, du bist der Lehrer Israels und weißt dieses nicht. Er ist erstaunt über seine Unwissenheit als einer der einsichtsvollsten Rabbinern. Aber wir sehen dort, wie der Herr Jesus einen Rabbiner weise macht, sodass er sich schließlich bekehren kann und den Erlöser sich auf sich auf die Seite des Erlösers stellt. Und das wäre also eine Illustration für: Siehe, mein Knecht wird einsichtig machen. Und dieses Wort ist also ganz charakteristisch für das ganze Leben des Herrn Jesus. Und so können wir sagen, er in seinem Leben, Handeln und Denken ist das vollkommene Vorbild der Maskilim. Nun haben wir gesehen, in Offenbarung 12, diese Maskilim sind die Weisen der Endzeit. Und zwar, die dann das Letzte erleben werden. Dieser große Drangsal. Aber dann ist die Gemeinde ja nicht mehr auf der Erde. Die Gemeinde wird entrückt werden vor der Stunde der Versuchung, bevor der Antichrist auftritt mit seinen Verführungen. Offenbarung 3, Vers 10. Aber bis dahin, bis zur Entrückung, ist die Gemeinde hier auf Erden. Und wir leben in der Endzeit. Und schon mein Großvater, der wurde in den 1880er Jahren geboren. Also ganz am Anfang, in der Anfangszeit der ersten Aliyah, wo die Juden begannen, Aliyah heißt Einwanderungswelle, zurückzukehren. Das war schon Endzeit. Also all die, die schon damals gesagt haben, wir sind in der Endzeit, die waren korrekt. Denn die Endzeit ist eine Epoche von schon über 130 Jahren. Aber was sind 130 Jahre im Vergleich zu dem, was vorher war? Fast 2000 Jahren, Israel zerstreut, ohne Heimat, keine Hoffnung, eben geprägt von dem Schicksal. Aber die Endzeit ist die Zeit, in der dieses Schicksal gewendet wird. Und so sind wir also auch schon in der Endzeit. Und wir müssen uns fragen, entsprechen wir heute schon dem, was die Maskilim, die in Daniel 12, das sind dann Israeliten, die durch die große Drangsal hindurchgehen werden, was diese kennzeichnet. Also wir können von diesen Maskilim, der allerletzten Phase der Endzeit, von der Zeit, wo es heißt, das Ende, können wir ganz eine Menge lernen. Und darum der nächste Titel, die Maskilim, die 144.000 aus Israel. In Offenbarung 7 wird uns über 144.000 aus Israel berichtet, die versiegelt werden und das wird geschehen nach der Entrückung der Gemeinde. Dann wird das geschehen, was in Römer 11, 25 steht, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, die zur Gemeinde gehören sollen, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und diese Rettung beginnt mit der Umkehr des Überrestes von 144.000. Ich lese Offenbarung 7, Vers 3 in der Mitte. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte, aus jedem Stamme der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000 und so weiter. Diese 144.000 werden sich gleich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren und sich durch eine unglaubliche Treue ausweisen. In Offenbarung 14 werden sie dann nochmals erwähnt, aber da werden sie gesehen nach der Drangsal. Offenbarung 7, vor der Drangsal, aber nach der Entrückung. Und in Offenbarung 14, nach der Drangsal, wenn der Herr Jesus schon zurück ist auf dem Berg Zion, auf dem Tempelberg. Und da wird von ihnen gesagt, sie seien Erstlinge. Die Erstlinge waren in Israel immer die Früchte, die man zuerst geerntet hat als Vorernte. Und danach kam die Haupternte. Also wenn die 144.000 genannt werden, die Erstlinge, dann bedeutet das, die bekehren sich zuerst. Das ist die Vorernte. Und dann in der großen Drangsal, nach Sacharja 13, Vers 8, werden 2/3 der Bevölkerung in Israel ums Leben kommen. Durch den tödlichen Angriff von Norden. Dort kommt die Katastrophe. Aber ein Drittel wird in der Not umkehren. Und dieser Drittel überlebt. Und dann ist er ganz Israel. So wird ganz Israel gerettet werden. Aber diese 144.000, die spielen eine ganz große Rolle in Verbindung mit der Bekehrung dieses Drittels im Land. Und jetzt Offenbarung 14, Vers 1. Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Und mit ihm 144.000, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirn geschrieben trugen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, welche ich hörte, war wie von Hafensängern, die auf ihren Hafen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Eine ganz eindrückliche Beschreibung. Also, Offenbarung 7, vor den Problemen, da werden sie versiegelt und ganz speziell als Gottes Eigentum gekennzeichnet. Aber hier sehen wir, der Herr Jesus wird zurückkehren auf dem Ölberg, Zacharja 14, Vers 3, und dann hinübergehen auf den Tempelberg, das ist der Berg Zion in der Bibel. Und dann werden die 144.000 auf dem Tempelplatz in Jerusalem sich versammeln mit dem Herrn Jesus. Und dann heißt es, sie tragen seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Nicht wahr? Gerade in den Versen davor, in der Offenbarung, steht, dass Menschen in der Zukunft, die werden das Mal des Tieres, des kommenden Diktators von Europa annehmen. Auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Und damit ist Bargeld ist ausgeschaltet. Nur noch mit diesem Zeichen kann man kaufen oder verkaufen. Das wird jetzt alles vorbereitet. Wir sind noch nicht da, aber es wird vorbereitet, damit es kommen kann. Und die werden also bei diesem Mal den Namen des kommenden Diktators oder die Zahl seines Namens auf der Hand oder auf der Stirn tragen. Das ist also eine Buchstabenkombination, sein Name, oder eine Zahlenkombination, 666. Und jetzt heißt es hier von denen, die tragen den Namen des Lammes an ihrer Stirn. Nicht von einem Tier. Die werden das nicht akzeptieren, diese neue Bezahlweise des Antichristen, weil sie sich sagen, das würde bedeuten, dass wir den kommenden Führer göttlich verehren. Das geht nicht. Ein Strichcode wäre nicht das Problem, nicht wahr? Viele Leute haben schon jetzt von einem Strichcode Angst. Das Problem ist, wenn man das annimmt und das bedeutet die göttliche Verehrung. Das werden die nicht tun. Genauso wie Daniel sich weigerte, irgendetwas mit Götzen zu tun zu haben. Aber den Namen des Lammes, was ist das? Was ist der Name des Lammes? Wird ja nicht gesagt, wie das Lamm heißt. Es heißt einfach, den Namen des Lammes haben sie an der Stirn. Jesus, klar. Und was ist der Zahlenwert von Jesus? 888. Also Jota, so beginnt Jesus auf Griechisch, hat den Zahlenwert 10. Und dann kommt Eta, Sigma, Omikron, Ypsilon und Schluss Sigma. Und wenn man die einzelnen Zahlenwerte im Altgriechischen der Buchstaben zusammenrechnet, gibt das 888. Also im Vers vorher, Zahl 666. Und hier, Aber das ist nicht einfach platt hingeschrieben. Und übrigens, Jesus hat den Zahlenwert 888. Das muss man selber herausfinden. Ja, aber die haben seinen Namen an der Stirn. Und wir können davon lernen. Im übertragenen Sinn. Was ist da auf unserer Stirn? Das Frontalhirn ist ja der Teil, wo wir planen, wo wir uns auch selber beherrschen und so weiter. Das läuft alles hier ab. Und der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 2, Vers 8 zu Timotheus, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Also das muss in unserem Denken ganz vorne sein. Jesus Christus, auferstanden als Sohn Gottes und er ist wahrer Mensch durch die Abstammung von König David. Oder ist es alles, was mit unseren, je nachdem, Fonds, Aktien zusammenhängt? Das ist da vorne. Ich habe einen gekannt, immer wenn er nach Hause gekommen ist, das erste war, wo sind die? Oh, schon wieder runtergegangen. Ja? Dann war es hier geschrieben. Also wirtschaftliche Dinge, da, zuvorderst. Wirtschaft muss auch sein, aber an seinem Platz. Aber halte im Gedächtnis, Jesus Christus und diese 144.000, ihnen geht es um den Herrn Jesus, das Lamm Gottes und um den Vater. Das kennzeichnet sie. Und dann haben wir gesehen, die singen das Lied, das sie aus dem Himmel hören, das neue Lied der Erlösten im Himmel von Offenbarung 5, das können die auch singen auf der Erde. Und das ist sehr interessant, weil manche denken, also Musik hier auf der Erde mag ja, je nachdem, sehr, sehr schön sein. Zum Beispiel das Halleluja von Händel. Ich meine, was gibt es Erhabeneres als eine solche Musik? Oder das Jauchzet aus dem Weihnachtsoratorium von Bach. Ja? Jauchzet, frohlocket. Was gibt es Schöneres? Aber man sagt dann, ja, das ist alles irdisch. Im Himmel haben wir auch Musik, aber das wird ganz anders sein. Aber interessant ist, die singen da auf der Erde, auf dem Berg Zion, das gleiche Lied, das im Himmel gesungen wird. Also besteht zwischen Musik auf der Erde und Musik im Himmel ein echter Zusammenhang. Ja? Und die können das singen. Allerdings, es wird hier gesagt, niemand kann das Lied lernen als nur die 144.000. Da hat mir mal einer gesagt, das ist der Beweis, dass das nicht so ist, wie du sagst, dass es einen Zusammenhang gibt mit der irdischen Musik. Das ist ja übernatürlich, die können das nicht. Nun, da muss man antworten. Jetzt holen wir mal einen Chor und sie dürfen alle mal fünfmal das Halleluja von Händel hören und dann sollen sie es nachsingen. Das kriegt keiner hin. Das geht gar nicht. Man bringt keinen Chor mit fünfmal hören, das, oder auch zehnmal hören. Man braucht die Noten dazu. Und das muss eingeübt werden. Das geht nicht einfach so locker vom Hocker. Geht nicht. Und die sind da eingeweiht in dieses Lied. Niemand anders. Nur sie. Sie können das singen. Hier auf der Erde. Aber es ist das Lied der Erlösung. Und das kennzeichnet die Maskulin, das Lied der Erlösung, die Freude an dem Heil, das eben auch durch das Singen ausgedrückt wird. Und darum wird auch die Gemeinde in Epheser 5, in Kolosser 3 aufgerufen zum Singen von geistlichen Liedern, Psalmen und Lobliedern. Das muss auch die Maskulin kennzeichnen. Und dann weiter heißt es in Vers 4, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Griechisch parthenoi. Es ist ja seltsam, dass da Männer beschrieben werden als Jungfrauen. Aber man muss besser übersetzen, sie sind jungfräulich. Parthenos, merkt man, os ist halt eigentlich die männliche Endung im Griechischen. Und Jungfrau ist also im Griechischen nach dem grammatikalischen Gender männlich. Ja, das ist eben der Unterschied zwischen Geschlecht und Gender. In der Grammatik, die Butter, ist Gender ist Femininum. Aber das ist nicht, dass wir meinen, die Butter sei eine Frau. Ja? Und im Schweizerdeutschen sagt man sowieso der Butter. Aber kein Schweizer meint, dass das eben ein Mann sei. Nein, das ist eben Gender. Ja? Aber wenn wir sagen die Frau, dann ist das grammatikalisch weiblich, aber auch biologisch. Nicht wahr? Dort gibt es einen Zusammenhang zwischen dem biologischen Geschlecht und dem Gender. Darum sagen wir die Frau. Aber es gibt dann manchmal auch Ausnahmen. Das Fräulein ist biologisch ganz klar Femininum, ja, weiblich, aber das grammatikalische Geschlecht ist sächlich. Aber niemand hat irgendwie das Gefühl, das Fräulein, das entbehre des Geschlechts. Das ist eben Grammatik. Und Parthenos ist eben männlich von der Form her, aber die Bedeutung ist normalerweise weiblich. Aber hier wird es gebraucht für Männer, die genauso wie Jungfrauen eben auf Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe ganz klar Nein gesagt haben dazu. Warum? Weil sie Reinheit suchen in ihrem Leben. So wie Daniel, der Reinheit gesucht hat. So wie die Makkabäer läutern, weiß machen. Und weiter heißt es, diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Das ist eine unerhörte Aussage. Wo unser Lebensweg uns auch durchführen mag, das Wichtige ist, dass es einfach die Fußtritte sind hinter dem Herrn Jesus her. Also wenn man das einmal auf unseren Grabstein schreiben könnte, das wäre wunderbar. Er folgte oder sie folgte dem Lamme, wohin irgendes ging. Das ist das Kennzeichen von diesen treuen Zeugen. Und dann heißt es weiter, sie sind eben Erstlinge. Und Vers 5, in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Nun, das ist eine Anspielung auf Jesaja 53. Dort heißt es von dem Messias, dass er eben tadellos war und kein Trug in seinem Munde erfunden wurde. Und das wird jetzt von ihm gesagt. Also diese Maskelim haben gelernt von dem vollkommenen Vorbild für Maskelim. Jesaja 53. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Und dann heißt es weiter, von ihnen, denn sie sind tadellos, das bedeutet nicht, dass sie sündlos sind. Genauso wie das bei Hiob, da wird auch gesagt, dass er tadellos war, aber das meint eben seine völlige Hingabe an den Herrn. Dass sein Herz nicht doppelherzig war, sondern ganz mit dem Herrn verbunden. Und wenn wir diese Maskelim da anschauen, die sind aus der größten Not der Menschheitsgeschichte hier herausgekommen und jetzt mit dem Herrn Jesus, dem Lamm, auf dem Tempelberg. Und sie singen das Lied der Erlösung. Also nachdem sie die schwierigste Zeit erlebt haben, singen die. Wie geht das? Keine Bitterkeit. Eben weil sie wirklich akzeptiert haben, Herr, du hast uns so geführt und diesen Weg wollen wir gehen. Und darum können wir von diesen Weisen der Endzeit unerhört viel lernen. Für jetzt. Also interessant, dass man von Leuten, die es auf diese Art noch nicht gibt, vielleicht leben viele von ihnen in Israel. Ja, weil wenn heute die Entrückung geschieht, und das ist ja möglich, dann müssen die ja schon leben. Diese 144.000. Aber sind noch nicht bekehrt. Das sind noch Juden, die noch in ihrer Blindheit sind. Aber nach der Entrückung geht es wie Schuppen von den Augen, wie bei Saulus. Und das erklärt übrigens auch, warum es heißt, diese haben sich mit Frauen nicht befleckt. weil die kommen natürlich dann aus Familien, wo man auch schon in den orthodoxen Familien gelehrt hat, die Sexualität gehört nur in die Ehe rein. Ja, das ist dann der Vorteil jetzt in ihrer Situation. Aber es geht ja darum, als Gläubige, dass wir ihn auf jeden Fall eben so gleichen. Und obwohl eben dieses Glaubensleben gar noch nicht stattgefunden hat, das ist noch zukünftig, können wir jetzt schon von denen lernen. Das ist fantastisch, finde ich. Und jetzt zum Schluss noch ein paar Hinweise. Ich habe hier eine Zusammenstellung gemacht von wichtigen Stellen zur Weisheit. Der Schlüsselvers in Sprüche ist Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also wie wird man weise? Der Ausgangspunkt ist eine tiefe Ehrfurcht vor Gott. Und dann Jakobus 3, Vers 17. Jakobus stellt die Frage, schon in Vers 13, wer ist weise und verständig unter euch? Und nun muss man bedenken, in Jakobus 5, Vers 1 spricht Jakobus in den folgenden Versen über die Endzeit, über die letzten Tage. Und das bedeutet, dass dieser Brief aus der Frühzeit des Christentums hat eine ganz besondere endzeitliche Bedeutung. Und da stellt er die Frage, wer ist weise und verständig unter euch? Wenn man das auf Hebräisch zurückübersetzen würde, so wie Jakobus gesprochen hat, hier schreibt er Griechisch, in einer Fremdsprache, dann würde das heißen, wer ist ein Maskil unter euch? Und dann sagt er nicht, er zeige die Menge an Informationen, die er in seinem Kopf hat. Nein, er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Also das wirkt sich aus, weise handeln. Und das kommt aus der Weisheit heraus. Und dann sagt er im Kontrast, wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Denn dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und dann beschreibt er die Weisheit mit 7 Punkten. Die Weisheit aber von oben. Das ist die Weisheit der Maskulin. Ist aufs Erste rein. Er nummeriert also, aufs Erste. Wie bei Daniel. Er hat Reinheit in seinem Leben gesucht und das im Herzen wirklich vorgenommen. Ich will mich nicht verunreinigen lassen. Das ist der Ausgangspunkt. Aufs Erste rein. So dann, friedsam, gelinde, folgsam, dass wir uns Gottes Wort beugen und uns von Gott leiten lassen durch seine Augen, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, sieht man mit dem und, nimmt das zusammen zu einem Punkt. Dann sind sie am Schluss 7 und nicht 8. Unparteiisch, ungeheuchelt. Das ist also ein Vers von besonderer Bedeutung für die Endzeit. Und dann möchte ich noch ganz besonders hinweisen auf 1. Korinther 1 und 2. Ab 1. Korinther 1, Vers 18 wird die Weisheit Gottes der Weisheit der Welt gegenübergestellt. Also wird auch klar gemacht, in den Augen der Welt, der Menschen dieser Welt, ist die Weisheit Gottes Torheit. Aber es wird auch klar gemacht, in den Augen Gottes ist die Weisheit der Welt Torheit in Gottes Augen. Also es geht nicht um Weisheit und Torheit, sondern es geht um Weisheit und Weisheit und Torheit und Torheit. Und da wird dann gesagt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch, der seelische Mensch, wie er dort genannt wird, der Mensch, der Psychikos ist, der sich von seinen Gefühlen und Trieben leiten lässt, versteht Gottes Weisheit nicht. Es ist ihm Torheit. Also der ungläubige Mensch kann kein Maskil sein. Aber wenn er sich bekehrt, ja, nur 1. Korinther 3, 1 bis 2, dort sagt der Apostel Paulus, dass die Korinther fleischlich seien. Das heißt, obwohl wiedergeboren, keine natürlichen Menschen mehr, lassen sie sich gewohnheitsmäßig durch ihre sündige Natur leiten. Darum sind sie fleischlich. Und das wird im Kontrast gestellt zu Geistlichen. Und Paulus sagt, weil ihr fleischlich seid, konnte ich euch die Geheimnisse Gottes nicht erläutern. Ihr seid wie Babys, die immer noch Milch trinken und keine feste Nahrung zu sich nehmen können. Dabei waren die ersten Korinther vor 5 Jahren zum Glauben gekommen. Fünfjähriges Baby, ja, man sagt ja nicht Baby, fünfjähriges Kind und trinkt immer noch nur Muttermilch, etwas ist da schiefgegangen. Also bei aller positiven Einstellung zum Stillen, ja, habe ich ja. 100%, ja. 600%. Wir haben 6 Kinder gehabt. Und ja, also, aber eben, die nehmen Milch am Anfang und dann kommt dann mit der Zeit so ein bisschen festere Nahrung dazu und immer so weiter. Aber mit 5, da ist wirklich total was schiefgegangen. Und Paulus sagt, ihr seid so. Und ihr versteht das nicht, weil ihr nicht geistlich seid. Und das macht dann eben klar, wenn wir in unserem Leben nicht aufräumen und alles, was irgendwie fleischlich, weltlich ist, hinaustun, dann werden wir keine Maskulin. Das ist eine Barriere als Gläubiger, um ein Maskil oder für Frauen eine Maskila zu werden. Maskilot, ja. Aber es ist eben in der Grammatik so, dass man das Maskuline nimmt man auch, wenn die Frauen gemeint sind. Die sind einfach eingeschlossen. Das haben wir früher immer verstanden. Heute gibt es viele Leute, die verstehen das nicht mehr. Ja? Die meinen, sie müssen dann Sternchen hinmachen und plötzlich wieder in Großbuchstaben in einem Wort, das schon angefangen hat und so weiter. Ja, einfach die Maskulin, das umfasst natürlich nicht nur die Maskulin, sondern auch die Maskilot. Aber das Hindernis ist eben Fleischlichkeit. Und ich habe dann weitere Stellen aufgeführt, wie Endzeitbrief 2 Timotheus, Endzeitbrief 2 Petrus und Endzeitbrief 2 Thessalonicher. Und da finden wir ganz viele Hinweise auch wieder zum Thema Weisheit, Verständnis, Erkenntnis in der Endzeit. Also das sind ganz wichtige Stellen hier, die uns dann das Thema noch weiterführen könnten, wenn jetzt die Zeit abgelaufen wäre. Aber es sollte ja nicht vollständig sein, sondern ein Einstieg in dieses Thema, eine Ermutigung, das wirklich vor Augen zu haben, das möchte ich anstreben. Das ist mein Ziel. Das Wort Gottes in der Endzeit zu studieren, zu lieben, umzusetzen, weiterzugeben und nicht zu denken, Lehre trennt, Liebe eint. Da werden Begriffe gegeneinander ausgespielt, die zusammengehören. Darum sagt, ich habe diese Stelle ja auch aufgeführt, Epheser 4, dort heißt es, dass wir die Wahrheit festhalten sollen in Liebe. Das gehört zusammen, nicht gegeneinander. Das ist genauso dumm, wie es gibt Leute, die spielen Männer gegen Frauen aus. Nein. Nach Gottes Gedanken ist das eben die Ergänzung. Ja? Und so darf man nicht Erkenntnis gegen Liebe ausspielen. Das gehört zusammen. Dann ist es vollständig. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle schließen.